Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, warum rund 2/3 der deutschen Bevölkerung so artig und so brav folgt dem, was die Regierung ihnen vorschreibt? Könnte es sein, dass viele unserer Geschwister hier noch in den Reifegrad eines Kindes, obwohl vielleicht sehr intelligent, aber doch irgendwo stehen geblieben in einem Reifeprozess, der unterbrochen wurde, eine Kindergesellschaft? Haben wir eine Kindergesellschaft? Dieser Frage geht Raik Garve heute mit Schmackes an und wir können gespannt sein, was er uns spiegelt. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Raik, das wird heute ziemlich komprimiert, glaube ich. Also wenn ich sehe, was du mir hier mitgebracht hast. Hauptthese kann man sagen, all das, was wir jetzt in den letzten 20 Monaten erlebt haben, kann eigentlich nur so geschehen, wenn eine Gesellschaft in ihrem Reifegrad irgendwo unterbrochen wurde.
Ja.
Und du hast da ziemlich viel zusammengestellt, um das mal ganz plastisch zu machen. Und hältst das ja für den Schlüssel,
ja,
wie wir da jetzt rauskommen. Erstmal muss man es ja erkennen, ne?
Darum geht es, Bewusstwerdung.
Was meinst du, was das Wesentliche jetzt ist? Also zu erkennen, was gilt es zu erkennen?
Ich denke, das Wichtigste ist jetzt zu erkennen, dass viele Menschen, aber letztendlich wir alle mehr oder weniger stark, von bestimmten unbewussten Mustern in unserem Verhalten, in unserer Entscheidungsfähigkeit beeinflusst werden. Und wie diese Muster wirken, wie sie entstanden sind und letztendlich, wie wir sie, wenn wir uns sie bewusst machen, sie auch durchbrechen können. Ich glaube, das ist der wichtigste Schlüssel. Weil guck dir die Gesellschaft an. Die Gesellschaft funktioniert, wie soll man sagen, letztendlich über Psychologie, ganz klar, Massenpsychologie. Und sie wird über Angst gesteuert. Im Grunde unsere gesamte Gesellschaftsordnung, wie wir sie derzeit haben, wie wir sie vielleicht seit 200 Jahren haben, basiert eigentlich im Kern, wenn man es mal wirklich bis auf den Kern runterbricht, auf Angst. Ein Angstverhalten, eine Angst vor Verarmung, eine Angst vor Unsicherheit, vor den Widrigkeiten des Lebens, Angst vor Verletzung, Angst vor dem Sterben. Also aus dieser tiefen Angst heraus sind die Menschen, die meisten Menschen motiviert zu handeln. Ja, das ist also eine Weg-von-Motivation. Und diejenigen, die diese Gesellschaft geschaffen haben, wissen das natürlich sehr genau und benutzen diesen Mechanismus der Angst in verschiedenen Facetten, um Menschen zu einem bestimmten Verhalten zu leiten. Und viele Menschen sind sich dieser Mechanismen nicht bewusst und glauben, weil ja viele oder fast alle um sie herum sich so verhalten, das sei normal. Also klassisch, ich orientiere mich nach der Umgebung, nach der Herde, nach der Bezugsgruppe, in der ich mich befinde, nach der Peer Group. Und wenn die sich so verhalten, dann wird das schon richtig sein. So orientieren wir uns ja meistens. Leider müssen wir aber sagen, dass das, was heute die meisten Menschen als Verhaltensweise an den Tag legen, nicht unbedingt förderlich ist für die Gesundheit, für die Bewusstwerdung vieler Prozesse. Und deswegen sage ich, wir befinden uns eigentlich in einer traumatisierten Kindergesellschaft. Viele sind gebrochen, sie merken es aber gar nicht. Sie wurden schon sehr früh gebrochen. Und über diese Mechanismen würde ich gerne mal sprechen, weil ich glaube, der Zustand der Welt, den wir jetzt haben, hängt unmittelbar damit zusammen, wie weit wir diese Traumata, die jeder irgendwo erlebt hat, erkennt und überwindet. Weil ich sage mal so, diese Rahmenbedingungen der Pandemie, die wir jetzt gerade haben, die triggern ja eigentlich nur bestimmte Muster, die schon in uns drinne sind. So. Und bringen sie natürlich dadurch zum Vorschein. Das heißt, diese Krise, die wir jetzt haben, macht eigentlich vieles, was vorher unsichtbar war, sichtbar, weil der Druck auf uns erhöht wird und dieser Druck triggert. Der triggert massiv, weil er eben auf die Emotionen geht, auf die Ängste, auf die Urängste, die viele Menschen haben. Die kommen jetzt zum Vorschein und die zeigen sich im entsprechenden Verhalten. Und wenn wir uns dessen mal bewusst werden und bewusst machen, wie das entstanden ist, dann können wir wirklich aus der Krise auch meines Erachtens gestärkt hervorgehen. Und vor allen Dingen auch dann deinen inneren Perspektivenwechsel vollziehen hin zu einem Erwachsenen. Jeder hat diese Instanz ja in sich. Nur in der Krise, im Stress, unter Druckbedingungen agiert meist der Kindergarten, der innere Kindergarten, die traumatisierten Kinder unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Reifegrades. Die helfen sich auch gegenseitig. Da gibt es Kinder, die sind eben, was weiß ich, das sind die Kinder, die sich allein fühlen. Dann sind es die Kinder, die Wut haben, die aggressiv sind. Ja? Man könnte auch sogar so weit gehen zu sagen, dass unsere derzeitige Gesellschaftsordnung von kultgeschädigten Psychopathen oder Superegoisten oder den grausamsten Kindern überhaupt geschaffen und geleitet wird. Das heißt, diejenigen, auf die wir gerne immer mit dem Finger zeigen und sagen, das sind die Bösewichte, das sind wahrscheinlich diejenigen, die am stärksten und am härtesten und am grausamsten traumatisiert wurden. Und aus dieser Traumatisierung heraus sehr viel, ich sag mal, ihrer Empathie, ihres Mitgefühls verloren haben, auch gegenüber sich selbst, also eine extreme Härte sich gegenüber sich selbst angelegt haben. Und diese Härte und auch dieses Gefühl der Ohnmacht jetzt in absoluter Machtfantasie oder Machtbestreben ausüben und sich über andere stellen. Und letztendlich sehen wir das ja, es stellen sich bestimmte Gruppierungen über die Gesellschaft und meinen, sie haben das Recht und die Stärke und das Wissen, andere zu knechten und zu beherrschen. Und das sehen wir jetzt. Dabei ist es letztendlich auch nur die Extremform der Traumatisierung, aus meiner Sicht jedenfalls. Also deswegen sage ich kultgeschädigt, die sind also eigentlich am stärksten zu bemitleiden, ja, weil sie eigentlich die härteste Traumatisierung hinter sich haben. Und wenn wir das erkennen, aus meiner Sicht, und das ist nicht nur eine rationale Geschichte, das ist wirklich ein innerer Perspektivenwechsel, der auch mit einem, ja, einem bestimmten Gefühl einhergeht. Da können wir gleich nochmal genauer drüber sprechen, was ich meine. Ich glaube, dann haben wir die Chance, wirklich Heilung herbeizuführen. Jeder für sich, aber auch in der Gesellschaft, im Rahmen, ja, im Umgang miteinander. Ich glaube, darum geht es jetzt. Und das ist so wichtig. Und deswegen sind viele Dinge, über die wir schon in vergangenen Interviews gesprochen haben, sicherlich wichtige Rahmenbedingungen, die uns Orientierung geben. Aber der Kern ist aus meiner Sicht, sind das Mechanismen, die momentan noch sehr unbewusst in uns wirken. Es sei denn, wir werden uns ihrer bewusst.
Also zu der Angst gesellt sich auch noch die Vorstellung von Schuld.
Schuld, Sühne, ja, also, ja, all solche Konzepte, die natürlich auch durch
weil bestimmte... Weil es mischt sich ja jetzt schon wieder mit, ja, mit CO, ne? CO2, ja. Klima und sonst was. Das geht ja
im Grunde geht es um Teile... Hetze gehen in und beherrsche. Wir sind innerlich gespalten. Wir sind fragmentierte Persönlichkeiten. Ja. Wir haben eine leichte Form von Mind Control, wenn man so möchte, erlebt durch diese Traumatisierungen. Aber es gilt im Grunde diesen inneren Scherbenhaufen, ich sag mal, diesen inneren Kindergarten, der in uns irgendwo agiert, zu befrieden und wieder zurückzunehmen, zurückzuholen. Also hier geht es wirklich um. Ja, man sagt das immer so daher, bedingungslose Liebe, auch zu sich selbst.
Vor allen Dingen.
Ja, weil nur durch diese Liebe, die Liebe ist in der Lage, wieder alles zusammenzubringen. Und darum geht es jetzt. Ja. Und dann kann Heilung stattfinden, sonst nicht. Sonst bleibt immer ein Teil irgendwo abgespalten, verdrängt, weggeschubst. Dich will ich nicht.
Und wird nach außen projiziert.
Und wird nach außen projiziert. Ja, ja. Und dadurch entstehen natürlich die Konflikte, ja, wir sind ja gegenseitig Projektionsflächen. Wir helfen uns ja auch in gewisser Weise, wenn wir das jetzt einmal anders betrachten, auch gegenseitig uns dieser Dinge bewusst zu werden.
Und wenn man sie als Projektionen erkennt.
Ja. Ja. Und das ist eben jetzt der Schlüssel, ja, aus meiner Sicht. Und dafür muss man ein bisschen über diese Mechanismen Bescheid wissen, wie sie agieren. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass wir heute über drei große Bereiche sprechen, damit es ein bisschen Struktur hat. Erstmal gucken wir uns an, wie Menschen überhaupt geprägt werden zu dem, was sie sind. Also der Charakter, wie die Einflussfaktoren sind, die den Menschen zu dem machen, was er ist. Dann, wie Traumata entstehen, also wie dieser biologische Mechanismus ist der Traumatisierung. Und auch, welche Auswirkungen das hat. Also in welchen Verhaltensweisen wir eigentlich sehen können, ganz klar sehen können, dass ein Mensch traumatisiert ist oder eine gesamte Gesellschaft traumatisiert ist. Damit wir auch das noch viel besser erkennen, selbst reflektieren können und dann auch mal darüber ein bisschen nachdenken können. Also das, denke ich, wäre ein guter
Bogen. Könnten wir dann vielleicht 3+ machen? Also sprich, ja, nachdem wir das alles benannt haben, auch wenigstens den einen oder anderen Hinweis, wie wir denn da rauskommen. Ja, okay. Aber das hast du, glaube ich, mit drin.
Okay, ja. Also ich habe ein paar Abbildungen vorbereitet, weil ich glaube, das macht die Sache sehr anschaulich. Das Thema ist komplex, keine Frage, und ich versuche es so anschaulich.
Komplex, aber nicht kompliziert.
Nicht kompliziert. Fangen wir mal mit der ersten Abbildung an.
Ja.
Da geht es um das Thema, wie eigentlich unser Charakter geformt wird. Ja? Aus meiner Sicht gibt es da 6 verschiedene Einflussfaktoren. Man könnte es mal ganz grob sagen, wir haben den Mensch als Wesen selbst, also das innere Wesen, die Seele, die sich ja hier einen Lebensplan zurechtschneidet oder zurechtzimmert und dann darüber agiert. Und diese Seele, halt's ruhig nochmal hoch. gibt sich quasi sozusagen den eigenen Lebensplan, sucht sich also quasi die eigenen Eltern aus, die Lebensumstände, die Zeitqualität oder auch das Zeitalter, in dem sie sich inkarniert. Und sie sucht sich auch die entsprechende Genetik aus, also sprich Konstitution und natürlich auch das Geschlecht. Weil ich sag mal, Seele ist geschlechtslos, aber das Geschlecht gibt ja auch so ein bisschen den Rahmen vor, in welchem Rahmen ich mich mit dann bewegen kann. Bin ich jetzt Mann oder bin ich jetzt Frau? So, das sind, sag ich mal, die Bedingungen, die wir uns selber setzen. Und jetzt wird es interessant. Jetzt kommen nämlich die Außeneinflüsse hinzu. Also sprich die familiären Umstände selber, hohe Dynamik, das Umfeld, aber ganz wichtig, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Und ich nenne das Social Engineering. Da will ich gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, damit klar wird, wir leben schon bereits in einer traumatisierten Gesellschaft, wo wir, also wenn wir hier neu herkommen in diese Gesellschaft, bereits die Grundtraumatisierung alle mitnehmen müssen fast. Da können wir gar nicht irgendwie drum
herum. Also wenn man das als Feld sieht, sowieso in dieses richtig, Feld hinein, richtig. Was gerade im deutschen Volk eben schwerst traumatisiert ist.
Ja, kann man wirklich so sagen. Und in diesem Wechselspiel zwischen, ich sag mal, der Genetik, der Seele, des Seelenplans, der Konstitution und der Epigenetik, machen wir dann entsprechend Erfahrungen, eigenen Lebensweg, aus dem wir dann auch wiederum, sag ich mal, reflektieren können, Erkenntnisse gewinnen. Wir eignen uns bestimmtes Wissen und bestimmte Fähigkeiten an. Und in diesem Wechselspiel kommen wir dann irgendwann mal zu dem Thema der Selbsterkenntnis. Weil letztendlich dient alles, was wir tun, was wir erleben, was wir erfahren, ob nur Leid oder Freude, der Selbsterkenntnis. Und das ist aus meiner Sicht ja der Weg, wo es hingehen soll. Und es macht Sinn, sein Leben mal ein bisschen in dieser Hinsicht zu reflektieren. Letztendlich ist das Leben rückblickend ja immer ein roter Faden, sage ich. Ja, egal, was da gewesen ist, wenn du zurückschaust, siehst du, es ist ein roter Faden, der dich zu dem gemacht hat, wer du bist und wo du jetzt stehst.
Ja.
Und wenn man den mal für sich auswertet, und das gilt auch als gesamtgesellschaftliche Entwicklung, also auch unsere Gesellschaft hat sich ja auch entwickelt. Ich glaube, wenn man das mal ab und zu macht, ja, und nicht einfach nur stur immer nur weiterläuft, sondern wirklich sagt, Moment mal, was ist hier? Warum sind wir gerade in dieser Situation? Warum erleben wir gerade die Krise so? Warum trennen sich gerade die Familien? Warum wird jetzt gerade so eine Spaltung vollzogen? Womit hängt das zusammen? Ich glaube, wenn wir das tun, dann kommen wir auf eine völlig andere Bewusstseinsebene, eine ganz andere Qualität und können bestimmte Dinge wesentlich schneller wieder integrieren und auch zur Heilung führen.
Ja.
Ja. Gucken wir uns mal die Mechanismen an, Social Engineering. Erstmal, um sich überhaupt klar zu sein, wo wir uns, in was für einem Rahmen wir uns bewegen. Ja, speziell, ich sag mal, in den letzten 200 Jahren. Gibt es verschiedene Technologien, man muss ja auch sagen, es gibt sogar Institute, die nichts anderes im Schilde haben, als Manipulation zu betreiben, Massenmanipulation. Also es gibt jetzt, ich habe hier mal drei von den aus meiner Sicht wichtigsten Methoden aufgeführt, die täglich auf uns einwirken. Also es ist einmal das erste Mischung von Wahrheit und Lüge im Sinne von, wir kriegen nur die Informationen, die wir kriegen sollen, aus Sicht derjenigen, die sie uns geben. Natürlich auch eine Menge Desinformationen, Falschinformationen und dann gibt es natürlich solche Begriffe wie Verschwörungstheorie, wo man also Leute, die ein bisschen wacher sind, vielleicht ein bisschen mehr Zusammenhänge erkennen, sofort natürlich in so eine Ecke tun kann. Also klassisches Spaltungsspiel, das wäre dann der nächste Mechanismus, sprich Teile Hetze gegeneinander und beherrsche. Also Belohnung, Bestrafung, das kann man sehr schön in dieser Gesellschaft sehen, wie wir sind. Also wir haben Bußgelder zum Beispiel, ja, oder überhaupt Bestrafung, Schule, Benotung. Ja, also auch das schon, da ist ganz, ganz tief drin, dieses Belohnungs-Bestrafungsmuster. Und natürlich möchten die Kinder belohnt werden für ihr Verhalten und passen sich natürlich in ihrem Verhalten an.
Und manche Erwachsene möchten immer noch ein Bienchen haben.
Zum Beispiel. Ne,
wenn sie dann einen auf die Maske ansprechen im Geschäft, der
zum
einzige
Beispiel.
Ist dann ein anderer Kunde, die müssen noch die Maske aufsetzen.
Genau. Ja. Genau. Und so wird das Verhalten natürlich dann konditioniert in eine bestimmte Richtung. Aber jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Es gibt wirklich Bestrebungen seit, kann man fast sagen, 100 Jahren, unsere Gesellschaft in einer Art Schockzustand zu halten. Das heißt, uns gar keine Ruhe zu geben, uns mal in Ruhe entwickeln zu können. Man muss vielleicht dazu sagen, die Entwicklung, die die Menschheit macht, wäre ohne diese Einflüsse auf eine ganz andere Art und Weise verlaufen. Und wir wurden sozusagen in gewisser Weise entführt. Wir sind eigentlich wie ein entführtes Kind, könnte man sagen. Und wenn man eine Gesellschaft permanent in einer Angstatmosphäre hält, und das tut man, indem man Gefahren durch die Medien erzeugt, die eigentlich gar nicht so richtig greifbar sind. Also zum Beispiel, ich habe es ein paar aufgeführt hier, Energieknappheit oder wirtschaftlich-finanzielle Zusammenbrüche. Blackout-Gefahr ist jetzt für diesen Winter ja vorgesehen. Globale Erwärmung oder Klimawandel. Das sind so tolle Begriffe, die man gerne hört und nutzt. Aber was heißt das konkret? Das ist nichts Greifbares so richtig. Terrorismus, auch nichts greifbar. Das sind Phantome, um denen es hier eigentlich geht. Angst vor Seuchen, Pandemien, wunderbar. Sehen wir gerade, dieses Programm läuft aktuell. Also wir haben eine ganze Angstindustrie, die nichts anderes im Schilde führt, Also Angst vor Krebs. Ständig, ja. Genau, Angst vor Krankheiten, Angst hier, kalter Krieg, das nenne ich das Schrecken oder das Gleichgewicht des Schreckens, wo also auch mal diese ständige Spannung im Raum war, wo man nicht wusste, kann es zu einem Atomkrieg kommen, die Vernichtung der Menschheit, das war ständig irgendwo unterschwellig gegeben. Das heißt, man lässt die Leute ständig in diesen Angstzustand verharren, irgendwo, mal mehr, mal weniger. Natürlich baut man ab und zu auch mal so eine kleine Entspannungsphasen ein, hatten wir in diesem Sommer, dass sie immer wieder ein bisschen Normalität haben, ein bisschen durchatmen können, aber dann wird sofort... Sobald Herbstzeit losgeht, wurden die Zügel angezogen und dann konnte man wieder sehen.
Schon allein der Begriff, ich ziehe die Zügel wieder an hier.
Richtig.
Ja.
Und da siehst du, es laufen hier wirklich Programme, Mechanismen ab, Agenden. Ja, also wirklich, es gibt Institute dafür. Das bekannteste ist das Tavistock-Institut, das solche Sachen macht. Da hängen aber noch viele Universitäten mit dran weltweit, die sich also, ich sag mal, nichts anderes den ganzen Tag überlegen, also Strategien, psychologische Strategien, wie man die Gesellschaft in Angst versetzen kann. Und diesen Mechanismus des Angsterzeugens dann nutzen kann, um gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen. So geht es, darum geht es. Es geht um Steuerungsmechanismen. Ja. So. Und das ist erstmal die Atmosphäre, in der wir uns letztendlich aktuell befinden. Und das müssen wir uns erstmal bewusst machen. Weil wir können uns natürlich gegen solche Einflüsse dann nur erwehren, wenn wir sie uns vollumfänglich bewusst machen. Also wenn sozusagen dieser Einfluss, dieser...
Und dieser, das Fernsehen ausschalten.
Das Fernsehen ausschalten, ja. Das wäre also sozusagen der schnellste Mechanismus, um... eine Pandemie oder was auch immer zu beseitigen.
Ja.
Und jetzt kommt was ganz, ganz, ganz wichtig und Spannendes. Da kann man einiges zu sagen. Wir müssen natürlich sehen, dass ein Mensch, wenn er sich normal entwickelt, eine bestimmte Reihenfolge der Bewusstseinsstufen durchläuft. Was ich jetzt hier zusammengestellt habe, ich habe das aus russischen Quellen zusammengetragen, fand ich sehr, für mich sehr ansprechend. Muss ich ein bisschen erläutern, was damit gemeint ist. Also es gibt, sage ich mal so, verschiedene Entwicklungsstufen von Menschen. Also wir sind keine homogene Menschheit, sondern es gibt Menschen unterschiedlichsten Bewusstseinsniveaus. Es gibt also Menschen, die, ich sag mal, nur aufgrund bestimmter Reifegrade bestimmte Dinge wahrnehmen können. Und ich rede nicht nur von den fünf Sinnen, sondern ich rede auch von anderen Sinnen. Ich rede jetzt hier von feinstofflichen Strukturen. Hier geht es also zum Beispiel um die Chakren. Und ein Mensch, jeder hat ja schon mal von den Chakren vielleicht was gehört, sind also bestimmte Wahrnehmungskanäle, Energiezentren, Wirbel, die sich irgendwie drehen. Das ist jetzt nicht das Thema. Es geht mir nur darum zu sagen, dass diese Chakren auch letztendlich uns helfen, auf dieser Ebene und auch auf anderen Ebenen Informationen, Erfahrungen zu sammeln, um letztendlich auch immer bewusster zu werden. So. Und es gibt Chakren, die verbinden uns mit der Erde, also sozusagen die unteren Chakren, das ist das, was uns mit der Erde verwurzelt, verbindet. Dann gibt es die Chakren, die uns mit dem göttlich-geistigen verbinden, das sind die oberen. Und dann gibt es die Chakren, die uns mit den Mitmenschen, mit den Mitgeschöpfen verbinden. Das ist sozusagen der Mittelbereich. Und wenn wir uns jetzt das mal anschauen, dann gibt es also eine Abhängigkeit von der Entwicklung der Chakren. Wobei man sagen muss, die sind alle irgendwo angelegt, wie bei einem Kind. Alle Organe sind da, aber sie müssen sich durch Reifung erstmal entwickeln. Ja? Also das ist der Punkt. Und Menschen entwickeln sich halt sehr ungleichmäßig. Und da kommt dann auch ja das Thema der Traumatisierung hinzu, weil diese Traumatisierung beeinflusst sehr stark die gleichmäßige Entwicklung.
Da gibt es und damit also unsere Wahrnehmungsfähigkeit.
Unsere Wahrnehmungs- und unser Gefühl, auch wie wir die Welt gefühlsmäßig erfassen.
Ja.
Wir haben jetzt also hier im unteren Bereich den sogenannten Drei-Chakren-Menschen. Das sind die Materialisten, könnte man sagen. Da gibt es auch Abstufungen. Da gibt es welche, die bewegen sich auf einer sehr niedrigen Ebene, sage ich mal, wie ein Tier eigentlich. Also rein instinktiv. Also da geht es wirklich nur um die Basis-Überlebensfunktion. Dann gibt es aber auch Leute, die haben schon einen sehr hochgezüchteten Intellekt. Ja, die sind also sehr, vielleicht sehr akademisch, sehr rational entwickelt, ausgebildet. Aber die haben gar kein Gefühl für die Sache. Ja, die sehen das alles sehr nüchtern, sehr kühl, sehr sachlich. Ja, vielleicht sind sie auch noch sehr willensstark, aber nur im Sinne für sich selbst, also im Ego-Sinne. Das wäre sozusagen diesen unteren vier Ebenen. Und damit haben wir es heute in der überwiegenden Mehrzahl der Menschen zu tun. Und nur um den Vergleich mal zu sehen, damit wir mal ein Verständnis dafür bekommen, wo wir mal standen, unsere Vorfahren, habe ich das mal eingezeichnet, wo unsere Ahnen standen. Die waren also in einem Bereich entwickelt, wo es also um die neun Chakren geht. Also natürlich, die anderen gehören dazu. Man muss immer sagen, das ist wie so eine Pyramide oder so ein Turm, der aufeinander aufbaut. Das heißt, die unteren waren natürlich entwickelt, genauso. Wenn man nur geistig ist und wie ein Asket in der Höhle lebt, dann ist man auch weltfremd, dann hat man keine Verwurzelung. Wenn man nur in der Verwurzelung ist, ganz stark, ja, und nur materialistisch ist, ist man genauso im Ungleichgewicht. Es geht also hier um eine Entwicklung auch unserer energetischen Zentren, unserer feinstofflichen Körper, und letztendlich auch unserer Wahrnehmungskanäle und unserer Bewusstseinsstufen. Das ist damit gemeint. Und wir befinden uns heute überwiegend in einem unteren Bereich. Und das hat was mit Traumatisierungen zu tun, die verhindern, dass wir uns gleichmäßig weiter nach oben entwickeln können. Das ist eigentlich die Botschaft davon. Mhm. Ja? Und das soll nur zeigen, wo wir ungefähr stehen und wo wir eigentlich uns noch hin entwickeln können. Und ich rede jetzt hier noch nicht von dem Menschen sein, wo wir von unserer Vorfahren gesprochen haben. Die redeten nach dem 9-Chakren-Mensch, gab es noch einen 16-Chakren-Mensch, ein sogenannter Ase, ein Gottmensch. Jemand, der also ein ganz anderes Bewusstsein hat, der also globale Prozesse sozusagen auch beeinflussen kann und steuern kann. Darüber rede ich gerade nicht. Ja. Aber erstmal, damit man nur ein Gefühl dafür bekommt, dass es hier eine Entwicklungsleiter gibt, auf der wir uns befinden, Bewusstseinsstufen gibt, und dass diese normalerweise sauber durchschritten werden. Aber wenn eben Einflüsse kommen, wie sie eben kommen, und sehr, sehr früh auch, wird da quasi die Entwicklung gestoppt oder stark verzögert. Und das sehen wir dann natürlich später, wenn derjenige dann trotzdem biologisch ausgereift ist, selber Kinder haben kann, in seinem Verhalten. Und zwar unter Stress. Weil viele Traumatisierungen sind ja Stresserlebnisse. Und in dem Moment, wo eine Stressreaktion oder eine Stresssituation erneut kommt, werden bestimmte Schlüsselreize, die triggern wieder dieses Programm. Und dann sieht man das Verhalten sofort. Ja, und das ist gerade, was wir sehen. Weil massenmedial seit 20 Monaten werden wir mit Stressreizen jeden Tag, die Angst zu sterben, die Ungewissheit vor der Zukunft, Angst vor der Zukunft, Angst vor Verarmung, ja, der Mittelstand, der vernichtet wird, gerade durch diese Maßnahmen. Da werden so viele Ängste getriggert, die aber alle schon früher gesetzt wurden. Man muss sich eins klar machen, die Ängste, die gibt es schon. Das sind reale Ängste vor realen, bereits stattgefundenen Situationen, Erlebnissen, meistens frühkindlich. Trennungsgeschichten, Verlustängste, ja. Und das, was wir jetzt erleben, ist nur stellvertretend für das, was bereits schon mal war. Das muss man sich mal bewusst machen.
Also allein dann könnte man schon mal sagen, danke dieser Krise. Ne? Also ist ja Gefahr und gute Gelegenheit, ne? Dreh- und Angelpunkt. Dass vielleicht das Ganze noch eine andere Ebene hat, um wirklich uns zum Aufwachen und Erwachsenwerden auffordert.
Es geht ja auch, Krise heißt ja auch Chance. Krise heißt Chance, Krise heißt auch für uns.
Und Entscheidung.
Und Entscheidung, ja. Aber wir brauchen eine Orientierung. Wir müssen solche Mechanismen kennen, damit wir uns erstmal erkennen oder selber erkennen, wo stehe ich überhaupt. Okay, wenn ich weiß, ich stehe jetzt mit meinem Bewusstsein auf der Stufe, ist ja nicht schlimm, ist ja nur eine Feststellung. Aber ich sehe, okay, es geht nach oben, ist noch Luft, da gibt es noch Entwicklung, da gibt es noch Möglichkeiten. So. Und wenn ich jemanden nicht verstehe, weil er vielleicht von einer Ebene ausspricht, wo er anders wahrnimmt, als ich es selber bin, dann sollte ich nicht verurteilen, das geht ja immer sehr schnell, sondern mich die Frage stellen, wie kann ich denn selbst auf diese Ebene mich entwickeln, damit ich das vielleicht nachvollziehen kann.
Ja. Also das ist ja jetzt gerade in dieser Zeit manchmal wirklich schwer, im Austausch zu sein, weil diese Wahrnehmungsorgane so unterschiedlich entfaltet sind. Ich erzähle etwas von einer völlig anderen Welt, die ich wahrnehme.
Genau.
Was hat denn das damit jetzt zu tun? Ja, also so die Verbindung nicht herstellen können, dass es das gleiche Muster ist, nur in einem anderen Lebensbereich.
Richtig.
Zum Beispiel. Das geht, also dieses analoge Denken geht ja ganz vielen
ganz schwer, ab. Fällt ganz vielen schwer.
Es ist uns ja auch nicht zur Entfaltung gebracht.
Worden,
ne, durch das segmentierte Lernen in der Schule und wie auch immer.
Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Ja. Man könnte auch sagen, wenn wir jetzt angucken, alle reden davon, also gerade in so dieser Esoterik-Szene, dass wir jetzt an so einem Aufstiegsprozess uns befinden. Man könnte das auch anders sehen. Ich denke auch, wir steigen auf in einer gewissen Art und Weise oder Rahmenbedingungen werden gerade geschaffen, damit wir es leichter haben aufzusteigen. Aber der eigentliche Aufstiegsprozess ist aus meiner Sicht eigentlich nur eine Veränderung der inneren Perspektive im Sinne, dass ich von dieser egozentrierten Sichtweise zu einer, da gibt es noch jemand anders. Also nennen wir es mal die Herzqualität, die sich jetzt öffnet wie so eine Blume, wo wir einfach plötzlich merken, da gibt es andere Menschen, auch die haben Bedürfnisse, auch die haben Leid. Ja, dass ich fühle, was andere fühlen, dass ich also aus diesem Trennungsgefühl herauskomme, dass die Welt sich nur um mich dreht, ich bin alleine und meine Bedürfnisse sind wichtig, sondern es gibt auch andere Menschen, die haben auch Bedürfnisse. Und das ist aus meiner Sicht der Aufstieg, den wir jetzt vollziehen. Weil das bedeutet, dass wir die Trennung, die momentan ja noch sehr stark vollzogen oder vorherrschend ist, dass wir sie überwinden können an der Stelle. Dass wir plötzlich aufeinander zukommen und erkennen, was verbindet uns, statt was trennt uns. Momentan geht es ja nur so, ja, du hast das oder du hast das oder hast den Status und du hast den Status, das trennt uns, klar. Aber was verbindet uns denn, bitteschön? Wir sind Menschen.
Ja.
Und darum geht es. Aus meiner Sicht werden wir jetzt nicht unsichtbar und fangen an zu schweben, wenn wir in eine fünfte Dimension aufsteigen oder so, sondern wir entwickeln jetzt eine andere Wahrnehmung und wir fühlen dadurch auch was anderes. Und es geht um die Verbindung zu anderen Menschen, zu anderen Lebewesen. Das ist aus meiner Sicht jetzt der Aufstiegsprozess, den wir jetzt vollziehen. Und wir stehen wirklich an einer Klippe. Entweder bleibe ich in meinem Ego verhaftet oder ich komme langsam in dieses andere Gefühl, dieses Wir-Gefühl hinein. dieses Verbindende.
Wo ist das, wo der Abgrund ist?
Wenn für, du manche, sagst, Klippe, für manche, das Wort, für, die ja. Klippe ist wirklich dieser Sprung, sage ich mal, von hier nach hier. Mhm. Ja? Also von dem Zentrum hier, wo ich sehe auf mein Ego, zu dem Wir, zu der Verbindung. Ja? Also das, was ich mit diesen Chakren meinte, was diesen Zentren anbelangt. Also diese unteren Chakren, die sind bei vielen gut ausgebildet.
Aber ich sag mal, die NWO, die betont doch das Wir auch. Und wir sind alle verantwortlich. Und wir, ne, und die ganzen Firmen, wir machen jetzt auch Wir, ja, mit dem Staaten zusammen. Und wir machen das schon.
Ja. Und bei dem Wir, was passiert? Spaltung ohne Ende, sehen wir ja. Ja? Ja. Das ist ein anderes Wir mit gemeint. Das ist ja die Täuschung dabei. Deswegen, man darf im Grunde nicht mehr auf diese Sachen hören, aus meiner Sicht. Weil wir werden hier von Psychopathen geleitet, die nur an sich denken. Aber sie haben gelernt, uns mit schönen Worthülsen zu verführen und uns zu täuschen. Und wenn man mal ein Kind betrachtet, das ist eigentlich alles sehr einfach, was wir gerade besprechen. Es ist nicht kompliziert. Man muss sich einfach nur vorstellen, wenn man selber Kinder hat, wie gehe ich mit Kindern um? Ich kann die belügen. Ich kann ihnen irgendwas Tolles erzählen. Das ist kein Problem. Das ist auch nicht unbedingt sehr ehrenvoll, wenn man sowas macht. Ja, das ist also Pillepalle eigentlich. Aber was löst das bei dem Kind aus? Es vertraut mir ja zu einem Stück weit. Mhm. Und darum geht es. Momentan vertrauen viele Menschen immer noch dieser vermeintlichen Staatsautorität beziehungsweise den Eltern, stellvertretend, wenn man es mal so will. Mhm. Aber sie merken nicht, immer mehr merken also es ja schon.
Papa Staat und, Papa Staat und Mama Wissenschaft, wo früher so, Kirche stand.
Ja, vielleicht so.
Ja.
Ja. Aber viele erkennen nicht, dass das nur nette Worthülsen sind und dass damit was völlig anderes zum Ausdruck kommt. Langsam erkennen es immer mehr, Gott sei Dank, ja. Weil das Wort und die Handlung eben auseinandergehen. Ja, wenn es heißt, für alle
zum Beispiel gesorgt. Die darauf vertraut haben, ihr erhaltenes Leben wieder zu bekommen,
genau.
Nachdem sie sich zweimal spritzen haben lassen und jetzt feststellen mussten.
Jetzt kommt ein Impfabo.
Wenn sie nicht das Abo einwilligen, gelten Richtig. Sie als nicht genau. gespritzt.
Genau. Ja. Also so verrückt ist es, aber diese Enttäuschung der Illusion brauchen wir, um hinter die
Fassade. Wort
Enttäuschung.
Genau. Unbedingt positiv.
Ganz wichtig. Ne? Die Täuschung, die Illusion. Tests. Nein, ganz wichtig. Es ist hier wirklich eine illusorische Scheinwelt. Man könnte sagen, es ist vieles, was bei vielen Menschen so vorherrschend ist, ist ein magisches Kinderdenken. Das ist diese kindliche Naivität, die hier massiv missbraucht wird. Wir müssen aufhören, diese Naivität zu haben, diese Leichtgläubigkeit. Die wird hier benutzt. Und die wird uns jeden Tag vorgeführt, dass sie immer wieder missbraucht wird. Nach dem Motto, ja, vor der Wahl haben sie uns das erzählt und jetzt sagen sie was ganz anderes. Ja, das war jetzt nach der Wahl. Ja, das ist Politik, das ist so. Vor der Wahl wird dir das erzählt, damit du schön sagst, oh ja, den will ich wählen. Und nach der Wahl wird was anderes gemacht. Da wird ein anderes Programm durchgezogen, was auch schon natürlich
in der Schublade lag. Ja, ich meine, wir haben ja unsere Stimme abgegeben, statt sie zu erheben.
Und diese Erfahrung ist erstmal sehr bitter und für das Kind eine tiefe Enttäuschung.
Ja.
Aber die brauchen wir, diese Erfahrung, um zu erkennen, dass es nicht gut war. Wir haben also unsere Macht, unsere Stimme jemand anders gegeben und der hat uns jetzt wirklich hier vor unseren Augen, der lügt sozusagen in die Kamera rein und sagt, tut mir leid, aber ist halt so. Die Umstände haben sich geändert und deswegen müssen wir es jetzt so machen. Aber du hast doch gesagt. Und diese Naivität, die legen wir jetzt durch solche Erfahrungen
ab. Unser Ministerpräsident, der noch vor einem Jahr gesagt hat, übelste Nachrede und sowas Unverschämtes zu behaupten, dass irgendwie mal eine Pflicht oder sonst was käme. Also übelste Verschwörungstheorie.
Ja. Ja.
Wunderbar.
Schön und darauf. Und das ist eben das, wir müssen erkennen, also hier wird wirklich ein Zirkus veranstaltet. Und wir werden jeden Tag desinformiert und unter Angst gehalten. Es sei denn, wir informieren uns selber, fangen an selber zu denken und durchschauen dieses Spiel. Dann kommen wir aus der Angstnummer raus, aus dieser Angstfrequenz, wenn man so möchte, und kann damit gelassener umgehen. Genau. Schauen wir uns mal an jetzt ein bisschen genau, wie entstehen eigentlich Traumatisierungen? Also Trauma übersetzt heißt ja nur Wunde aus dem Griechischen. Mhm. So, jetzt fragen wir uns erstmal, was ist überhaupt ein Trauma und wie entsteht es? Und ich möchte das ein bisschen auf eine biologische Ebene bringen. Für all diejenigen, die sich mit den 5 biologischen Naturgesetzen auskennen, die werden sich jetzt freuen, ja, weil es auch darum jetzt geht. Diesen Mechanismus, der ist ja, sag ich mal, empirisch ermittelt worden. Das heißt, jeder Mensch hat ein Bedürfnis oder verschiedene Bedürfnisse, die auch aufeinander aufbauen. Es gibt die sogenannte Bedürfnispyramide nach Pavlov. Abraham Maslow. Und da gibt es eben Grundbedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse, Ich-Bedürfnisse. Und wenn die wir mehr oder weniger befriedigt haben, erst dann können wir an die Wachstumsbedürfnisse, sprich die Selbstverwirklichung, die Selbsterkenntnis denken. Aber solange wir immer mit den unteren Basisbedürfnissen zu tun haben, also immer darüber kämpfen müssen, jeden Monat unser Einkommen zu haben, unsere Miete zu bezahlen, Essen zu kriegen, denken wir nicht an höhere Entwicklungen. Ja? Also erst das Fressen, dann die Moral, wie Brecht gesagt hat.
Ich hätte es jetzt gebracht.
Ja, es ist so.
Ja.
Das heißt, wir haben ein Bedürfnis nach Aufnahme, Verarbeitung, Loswerden von lebensnotwendigen Substanzen. Das ist die Basis. Ja? Also für ein Baby ganz klar. Schutz, Wärme, Nahrung, ja? Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit und auch der Unversehrtheit von anderen Menschen. Ja? Also wir wollen sozusagen für unsere Sippe, für unsere Gesellschaft Schutz haben. Bedürfnis nach Revier, Sexualität, Kontakt mit anderen Menschen, also gerade fürs Kind. Die Haut, der Hautkontakt, ganz wichtig, die Bindung. Und dann auch das Bedürfnis, gut und stark zu sein, also von sich, aus sich selbst heraus. Also dieser innere Halt, dieser Selbstwert, der sich dann auch, sag ich mal, im inneren Skelettsystem widerspiegelt. Und wenn entsprechend Menschen verformt sind mit ihren Skelettanteilen, dann weiß man, dass es dort Selbstwertprobleme gibt. Ja? Also Skoliosen oder Wächtereff oder solche Geschichten. Das ist man so ganz am Rande. Also es geht sehr tief eigentlich in diese Psychosomatik rein. Das heißt, wir haben ganz normale biologische Bedürfnisse, die aufeinander aufbauen, die sich dann auch mit dem Reifegrad, mit dem Alter natürlich auch wandeln. Ja? Als Baby sind wir natürlich, da denken wir nicht an Selbstwert, da denken wir auch nicht an Selbstverwirklichung. Da geht es nur um Schutz, Wärme, Nahrung, Ruhe, Sicherheit. Ja? Und das darf man sich nicht zu intellektuell vorstellen. Ein Baby denkt so nicht, es geht um ein Gefühl. Ja? Ja. Das muss man auch mal betonen. Es geht um empfundenes Bedürfnis und auch ein empfundenes Befriedigung des Bedürfnisses und genauso auch ein empfundenes Trauma, wenn es um ein bestimmtes Bedürfnis geht. So.
Da kommt ja auch so ein Gedanke, also die Infantilisierung unserer Gesellschaft, dass ja. Diese Bedürfnisbefriedigung ja, also auch auf diesem Niveau gehalten wird. Ne? Also früher hat man Hunger gehabt, wenn man aus der Schule kam, ja, oder wie auch immer, ja. Und musste halt warten, bis man zu Hause ist. Heute haben die Kinder Geld in der Tasche und holen sich einen Döner, ja, oder hier, weil, oder ein belegtes Brötchen oder was weiß ich, also unmittelbare Befriedigung, ja. Ne, wie ein Säugling.
Ja. Ja. Ja, dieses ständige Belohnungszentrum wird stimuliert, auch durch die digitalen Reize und so weiter. Das ist ja auch, das stimuliert ja und stumpft ab. Also wir stumpfen ab, wir sind nicht mehr in der Lage, ich sag mal, Geduld aufzubringen, Ausdauer zu zeigen und auch mal eine Zeit lang, sag ich mal, die Askese zu ertragen.
Frustrationstoleranz.
Und die Frustration, richtig, ja. Sondern es geht, alles muss sofort kommen. Ja, und das ist natürlich etwas, wenn ein Mensch so konditioniert ist, muss man ja sagen, ist ja ein Verhalten, das gelernt ist, dann ist er natürlich noch viel leichter steuerbar. Ganz klar. Weil Belohnung, Bestrafung. Ja, das ist immer das Gleiche. Und wir müssen uns dieser Mechanismen bewusst werden. Erst dann haben wir eine Chance, überhaupt sie zu durchbrechen. Und viele brauchen Leiterfahrungen, damit sie erstmal anfangen, ins Nachsinnen und Nachdenken zu kommen. Und dann ist es hilfreich, wenn sie dann solche einfachen Zusammenhänge erkennen. Ja, wenn sie sich jetzt also die Sendung anschauen und sagen, ja, das kommt mir doch bekannt vor von mir selber. Und darum geht es ja auch. Ich mache das ja auch, damit viele Menschen sich vieler Dinge bei sich selbst bewusst werden. Weil nur dann haben wir eine Chance, tatsächlich auch aus diesem Muster auszubrechen. Und dann ist der Spuk auch zu Ende. Weil alle fragen immer, wie lange wird es noch dauern? Es wird so lange dauern, bis wir diese Muster durchbrechen.
Ja.
Ganz einfach. Ja. Das heißt, das ist erstmal so die Basis, die man sich also bewusst machen muss. Wir haben Bedürfnisse, so jeder Mensch. Und die ändern sich natürlich auch in der Lebenssituation, also im Reifeprozess und auch in der unmittelbaren Lebenssituation, ganz klar.
Ja.
Und jetzt kommt aus meiner Sicht eigentlich das wichtigste Thema, weil wie werden Kinder in der heutigen Zeit gebrochen? Frühzeitig traumatisiert. Und aus meiner Sicht gibt es da vier Möglichkeiten, die, ich sag mal, mehr oder weniger gesellschaftlich akzeptiert sind oder sehr verbreitet sind. Und zwei Themen, die sind eher Tabuzone, Grauzone. Ich würde sagen, wir gehen die mal kurz durch, damit es klar wird, was ich damit meine. Das erste ist, Traumatisierung findet meistens schon bereits im Geburtsprozess statt. Das heißt, die natürliche Geburt bzw. diese Mutter-Kind-Bindung im Rahmen der Geburt, diesen wenigen Minuten um die Geburt herum, wird unterbrochen, gestört, sei es durch Einflüsse von außen, Stressfaktoren, Kaiserschnittgeburt.
Allein durch den Arzt? Die Anwesenheit des
fremde
Arztes?
Fremde Menschen. Ja. Unsere Vorfahren haben das völlig anders gemacht mit den Gebären. Ja? Da durfte kein anderer anwesend sein, also der nicht erst zur Familie gehörte. Oder ja, der stört, weil jeder Mensch hat ja auch ein Informationsfeld, was er auch auf diese Situation einwirken
lässt. Gehen Sie mal los, pressen Sie mal!
Ja, Schichtwechsel, wir müssen jetzt hier, ne, und so weiter. Also Veneneinleitung künstlich, Durchtrennen der Nabelschnur vorzeitig, wenn sie noch pulsiert, das ist fürs Kind, das ist ein Schock.
Ja.
Das Blut der Nabelschnur gehört dem Kind. Man, das ist im Grunde, das kriegt Todesängste, wenn man ihm das Blut nimmt. Ja, weil das ist ja Sauerstofftransport.
Und dann wird es auch gleich gepiekst.
Wird gleich gepiekst, ja. Also es wird im Grunde schon gleich in den ersten Momenten traumatisiert. Jetzt kommt es wiederum. Alle sagen, wieso? Das hat auch dazu geführt, dass jetzt Kinder vielleicht besser überleben. Früher gab es Säuglingssterblichkeit. Ja, das können nur die sagen, die auf den unteren Zentren laufen. Also, sag ich mal, die nur sehr, sehr materialistisch wahrnehmen. Die nur das fleischliche Wesen da sehen, das Kind so. Alles dran, zappelt, schreit, wunderbar, ist am Leben. Das ist aber sehr herzlos, weil wir sind wesentlich mehr. Man kann eigentlich immer nur sagen, es ist eigentlich erstaunlich, dass wir das überleben. Ja. In dieser sensiblen Phase, in der wir dann uns befinden, wenn wir gerade geboren wurden. Natürlich also auch die Mutter, die ist auch in dem Moment komplett offen. Ja. Ja? Die kann da nicht groß intellektuell sich da irgendwie was zusammen spinnen.
Ich habe jetzt kürzlich mit einer Frau gesprochen, es ist ja sogar im alten Wissen, dass das was mit Ekstase auch zu tun hat oder haben kann. Also dass
natürlich
gebärende Mütter ja derart offen sind für andere Dimensionen, die dann ja also ein ekstatisches Einssein-Gefühl, wie auch immer. Und das wird ja systematisch durch dieses medizinische Risikoereignis, unter dem Geburt heute läuft, torpediert. Bis hinten ja auch, dass die Hebammen systematisch seit Jahrzehnten rausgedrängt werden oder halt verpflichtet werden, in die Kliniken zu kommen und eigentlich nur Handlanger sind. Aber nicht mehr die weisen Frauen, die das Natürlichste, was es auf der Welt gibt, begleiten, Angst nehmen.
Wir haben heute eine Männermedizin. Ja. Und zwar eine sehr militärische Männermedizin in der westlichen Welt. Ja, muss man auch mal sagen. Und das ist das Problem. Die Männer haben sich in diesen Prozess, der urweiblich ist, eingemischt. Ja. Und haben im Grunde das komplett verdreht, gestört. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, dass viele Menschen, weil eben schon ungefähr, ich sag mal, 97% der Geburten sind im Krankenhaus und davon ein Drittel etwa in Deutschland Kaiserschnitt, da sitzt man die Urtraumata. Und je früher ein Trauma gesetzt wird, desto schwerwiegender sind die Auswirkungen aufs gesamte Leben.
Weil es in die Unbewussten geht.
Ja. Das nächste wären dann Dinge wie Vernachlässigung, Trennung und Kontaktabriss zu Bezugspersonen. Ja, also jede
Stichwort Krippe.
Krippe, Kita, Krippe. Heim, all diese verfrühten Trennungen. Aus welchen Gründen auch immer. Ich will das gar nicht jetzt beurteilen, warum das die Umstände erforderlich machen. Aber ich will einfach nur sagen, das sind die Mechanismen. Da werden Traumata gesetzt. Ja, mehr oder weniger stark. Manche können es besser wegstecken, weil was sollen die Kinder machen? Sie müssen sich irgendwann mit der Situation arrangieren, weil es geht ja offensichtlich nicht anders. Also irgendwie finden die dann einen Weg und alle sagen, ja, ist normal. Ja, aber auch eben das Thema Sicherheit, Nahrung, Schutz, Kontakt, diese Grundbedürfnisse, die ein Säugling, ein Kleinkind hat, wenn die in irgendeiner Weise beeinträchtigt werden, durch was auch immer, wird da ein Trauma gesetzt.
Ja.
Ja? Du hast es schon gesagt, der berühmte Pieks, die Impfungen, das ist Körperverletzung.
Ja.
Ja? Weil es ist eine Art von Vergiftung. Man muss überlegen, wir reden hier von einem sich noch entwickelnden Nervensystem, das noch ausreifen muss, dass also noch diese Myelinscheiden, also um diese Nervenfasern muss sich ja noch diese Isolierung entwickeln. Das wird im Grunde torpediert, zerstört, angegriffen. Es entstehen entzündliche Prozesse. Und damit wird der Reifeprozess, die Ausreifung des Nervensystems, wird behindert, wird verzögert. Ja? Und das sehen wir dann auch entsprechend in irgendwelchen schwerwiegenden, sag ich mal, Autismusstörungen oder einfach psychomotorische Retardierung, was auch immer. Jede Art von Gewalt, also jetzt nicht nur im Rahmen der Impfung, sondern körperliche Gewalt, was weiß ich, geschüttelte Kinder oder geschlagene Kinder, ja, alles Traumata, die da einsetzen. Und dann obendrauf kommt natürlich dann noch, sag ich mal, ab dem 6., 7. Lebensjahr der Schulzwang. Das sagen alle, wieso? Das ist doch ein totaler Fortschritt, die Schule. Man muss nur verstehen, dass unsere heutige Schulbildung total veraltet ist. Die Art, wie heute unterrichtet wird, das führt letztendlich auch, weil man muss ja nur die Schüler angucken, die gehen hochmotiviert, die freuen sich alle, die Kinder, wenn sie in die Schule kommen. Und dann irgendwann sind sie drin und sagen, wann hört der Scheiß endlich auf, ich will hier raus. Und die wenigsten haben eine tolle Erfahrung mit der Schule gemacht, außer dass sie sagen, ich habe Freunde da gehabt. Aber das Unterrichten war scheiße, auf gut Deutsch. Ja, ja. Warum ist das so? Weil die Methodik, die heute verwendet wird, letztendlich auch aus meiner Sicht eine Art Mind-Control-Methodik ist, nämlich eine Fragmentierung. Mhm. Es ist völlig lernphysiologisch ungünstig oder absurd, Dreiviertelstunde Deutsch, Dreiviertelstunde Mathe, Dreiviertelstunde Erdkunde, Dreiviertelstunde Englisch, Dreiviertelstunde Sport. Diese ständigen Musterunterbrechungen, immer wieder bum, 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 bum. So lernen wir nicht. Man lernt normalerweise so, dass man sich mit einer Sache beschäftigt. Bis man sie verstanden hat, dann ist man satt davon und dann kommt das nächste dran.
Ja.
Was macht die Schule? Die nimmt ein Themengebiet und zerhackt das in ganz viele kleine Häppchen und mischt das noch mit anderen Themengebieten. Und dadurch entsteht eine Fragmentierung des Bewusstseins, der Persönlichkeit. Und das streut unsere Aufmerksamkeit, das raubt unsere Konzentrationsfähigkeit und die Kinder sind dann irgendwann nur noch müde, abgeschlagen.
Und das, was Kreativität fördert, wie Kunst, Musik oder Sport, das sind die Fächer, die am schnellsten
das kommt noch hinzu.
Hinten runterfallen.
Ja.
Ne?
Ja. Und wir haben auch natürlich in der Schule, hatte ich schon gesagt, Belohnungs-Bestrafungssystem durch Benotung. Das fördert natürlich auch wieder ein ganz bestimmtes angepasstes Verhalten. Also die Einzelabiturienten, die dann alle Medizin studieren, super, ja, aber das sind vielleicht diejenigen, die gar nicht unbedingt so viel Einfühlungsvermögen haben. Mhm. Ausnahmen gibt es immer. Aber eine gute Note ist eigentlich, meine Mutter hat mir das mal früher so gesagt, die Note, die gibt der Lehrer sich selbst. Ja? Und wenn ein Lehrer einen Lieblingsschüler hat, den er dann entsprechend so ein bisschen bevorzugt und auf diese Art und Weise fördert, und auch dieser sogenannte Pygmalion-Effekt gibt es ja auch in der Psychologie, dieser sich selbst erfüllende Effekt, wenn man also die Erwartung hat an den Schüler, er wird gut sein, dann wird er auch gut sein. Ist ja auch richtig, er ist ja dann noch motivierter. Aber ich will nur sagen, dieses Belohnungs- und Bestrafungssystem mit Benotungen, das lässt die Gewinner natürlich toll erscheinen, aber alle, die es nicht erbringen, die fallen hinten runter. Und die sind dann frustriert, aus welchen Gründen auch immer. Und heutzutage kommt noch hinzu die Frühsexualisierung. Das habe ich zwar nur als Begriff hier erwähnt, aber man muss auch verstehen, was das bedeutet. Wenn unsere Entwicklung der Zentren gleichmäßig entwickeln sollte oder sich entwickeln sollte, dann ist irgendwann auch Sexualität mal dran. Aber nicht zu dem Zeitpunkt, wo es heute versucht wird, den Kindern beizubringen. Es führt dazu, dass die unteren Zentren viel zu früh aktiviert werden. Und wenn man sich mit diesen feinstofflichen Lehren ein wenig auskennt, dann weiß man auch, dass die unteren Zentren die oberen Zentren nähren. Das heißt, die Energie, die hier entsteht, steigt dann nach und nach auf, wenn wir uns normal und gleichmäßig entwickeln, und sorgen irgendwann ab einem bestimmten Reifegrad dafür, dass wir in obere Zentren mitentwickeln und weiterentwickeln und ausbauen können. Bringe ich jetzt aber diese unteren Zentren viel zu früh in Wallung, sage ich mal so, oder setze ich auch im Thema Sexualität überhaupt eine Traumatisierung, zum Beispiel durch Beschneidungen oder durch rituelle Verstümmelung, was da auch immer passiert, dann halte ich die Energie hier unten, beziehungsweise ich verhindere durch die Traumatisierung, dass sie überhaupt
weiter hochsteigt.
Ja. Damit habe ich auch im Grunde wieder eine Generation von traumatisierten, vielleicht materialistisch ausgerichteten Menschen erschaffen, die also dann eben diese anderen Dinge gar nicht erkennen und wahrnehmen können. Die fühlen das nicht. Mhm. Ja. Gerade, wenn man überlegt, wann finden Beschneidungsrituale statt bei einigen Kulturen? 7. Tag nach der Geburt, ohne Betäubung. Ja. Wie viele Millionen Frauen werden jedes Jahr in Afrika beschnitten, ohne Betäubung?
Wilhelm Reich hat ja behauptet, dass, oder was heißt behauptet, die These aufgestellt, dass die Wüstenbildung was damit zu tun hat, dass dort die Mädchen schon sehr früh beschnitten werden.
Das ist die Gewaltenwelle, die Saharasia-These. Ja? Das ist also die Gewaltenwelle, die durch die Welt gezogen ist. Und die hat damit zu tun. Das ist Gewalt, pure Gewaltanwendung. Und zwar an den Kindern und an den Frauen.
Ja.
Und daraus ist dann natürlich etwas entstanden, ein Mechanismus, der sich jetzt immer weiter verselbstständigt hat, der auch natürlich, sage ich mal, religiös untermauert wird in einigen Kulturen. Das ist ein Selbstgänger mittlerweile. Und das ist das Problem. Wenn eine Generation traumatisiert wurde und sie es nicht reflektiert und aufgearbeitet hat, wird die nächste Generation wieder traumatisiert und dann wieder traumatisiert. Und das ist ein Mechanismus, den wir derzeit haben. Man spricht von transgenerationalen Traumata.
Klar.
Und wir reden jetzt bei den Dingen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, noch nicht über die eigentlichen Tabuthemen, die aber aus meiner Sicht in Zukunft ganz, ganz wichtig werden, nämlich
sie uns bewusst werden, was
der
da
sexuelle
geschieht.
Missbrauch, also Pädophilie, das sind keine Einzelfälle.
Und lass das Wort bitte.
Ja?
Also das Wort Phileo heißt lieben.
Ist in Ordnung, aber dieser Begriff ist nun mal für die meisten.
Ja, aber ich würde einfach nochmal in diesem Fall bitte denkt darüber nach, findet einen anderen Begriff, weil kinderliebend ist einfach auf den Kopf gestellt an der Stelle.
Aber dann sehen wir es auch wieder, die Umkehrung.
Ja.
Und natürlich dann auch die Kindsfolterung ritueller Art.
Ja. Ja,
also die ganz dunklen Themen. Was ich sage, diese kultgeschädigten, grausamen Kinder, die heute, ich sag mal, die Weltgeschicke leiten, die kommen aus solchen Einflussbereichen.
Das war mein Einstieg, Eyes Wide Shut von Stanley Kubrick. In dem Moment habe ich verstanden, dass es Wesen gibt, die so traumatisiert sein müssen, dass sie so viel Empathie wie ein Eisenträger haben und Befehle geben können, die zu 9/11 und sonst was geführt haben oder zu anderen grausamen Sachen. Das können nur Wesen, die schwerst traumatisiert sind.
Und zwar systematisch.
Systematisch.
Also schwere Persönlichkeit oder multiple Persönlichkeitsstörungen oder Fragmentierungen des Verstandes, programmiert und so weiter. Also das ist ein Thema für sich. Deswegen, wenn man das mal vergleicht, wir haben eine leichte Form in der Gesellschaft, also öffentlich sichtbar. Und in diesen nicht sichtbaren Kulten wird es richtig hart zur Sache.
Ja, ja.
Und das sind aber diejenigen, die dann eben sehr viel Macht anstreben, aufgrund ihrer eigenen Ohnmacht.
Ja.
Und mit dieser Macht über andere sich selbst erhöhen, also sprich ihr eigenes Ego. Ich sage, das sind die Super-Egoisten, wenn man so möchte. Die aber aus einer tiefen Verletzung heraus das eigentlich nur machen. Das ist, finde ich, intellektuell kann man es verstehen, da reinzufühlen ist schwierig.
Ja.
Ja? Aber wenn wir wirklich wirkliche Heilung wollen, auch für alle Ebenen, wird es irgendwann einen Zeitpunkt geben, wo wir auch da so reingucken müssen. Ja. Und eher die Verletzung derjenigen, die als Täter sich hier aufgespielt haben, sehen, als nur zu sagen, das sind die bösen Täter und die haben immer nur Schuld und so weiter, sondern wir erkennen, okay, die haben Leid erfahren.
Absolut.
Schwerstes Leid.
Ja.
Grausamstes Leid, ja.
Und versuchen, das zu kompensieren durch Allmachtsgefühle.
Ja.
Ne,
dass es geht man ja nur um Mechanismen, Milliarden, die wir jetzt hier aufzeigen, nach denen das Verhalten der Menschen auch ein bisschen, sag ich mal, steuerbar, erklärbar ist. Und wie wir mit diesen Mechanismen umgehen. Wir können Konditionierungsmechanismen ja auch für was sehr Positives verwenden.
Ja.
Nur, wie gesagt, das sind die dunklen Kapitel, über die wird nicht viel geredet, aber das ist das, was letztendlich im Kern die Gesellschaft ausmacht. Angst und Traumatisierungen auf verschiedenen Ebenen zu unterschiedlichen Grade.
Also vor allen Dingen immer wieder Trennung, Trennung, Trennung.
Immer wieder Trennung, das ist das Maßgebliche.
Ja,
genau.
Und das war hier in der DDR auch aus meiner Sicht absolut systematisch, um die Kinder zu brechen.
Ja,
und dann leistungsorientiert.
Angepasste Pflichterfüller letztendlich. Ja. Gebrochene, nicht nur gebrochene Kinder, wir haben ein ganz gebrochenes Volk, kann man sagen.
Ja,
eine systematische Umerziehung. Und wir können uns nochmal angucken, wie jetzt ein biologischer Konfliktschock eigentlich funktioniert. Also ein Mensch, hatte ich ja auch schon gesagt, der hat ja bestimmte Bedürfnisse, bestimmte Erwartungen, mit denen er ins Leben kommt. Und die Situation um ihn herum, die Epigenetik, also die Einflüsse von außen, die ändern sich ständig. Und wir scannen quasi unser Umfeld immer nach bestimmten Bedürfnissen. Und wenn wir vielleicht das Bedürfnis haben, wir haben Bedürfnis nach Schutz, nach Sicherheit oder nach Nahrung, weil wir gerade Hunger haben. Und dieses Bedürfnis, wir haben die Erwartung, da ist jetzt ein, was weiß ich, ich mache ganz einfach, da ist jetzt ein Restaurant und ich weiß, da wird es was zu essen geben und dann will ich da hingehen und stell fest, es ist schon bereits geschlossen, so ist es mir passiert. Dann, völlig unerwartet, es hat mich unerwartet getroffen, war jetzt zwar nicht extrem schwerer Konfliktintensität, aber das ist so dieses Mechanismus, ich habe damit nicht gerechnet, so. Es hat mich so aus der Bahn geschmissen, so. Und dann ist immer die Frage, wie bewerte ich emotional diese Situation? Da kann ich sagen, ach, naja, ist nicht so schlimm. Oder sagen, oh mein Gott, jetzt werde ich verhungern, oh schrecklich. Oh. Ja? Und dann startet in meinem Wesen, in meinem Körper letztendlich eine Art von Notfallprogramm. Das heißt, die Stressachse wird gestartet und dann in Abhängigkeit von der individuellen Konfliktintensität und auch der Bewertung des Inhaltes, wie ich diesen Konflikt wahrgenommen habe, ob ich es als Trennung oder als Verletzung meiner Sicherheit oder meines Selbstwertes oder meines Bedürfnisses nach Schutz und so weiter empfunden habe, startet jetzt ein sogenanntes Sonderprogramm. Das sind die Erkenntnisse, die der Dr. Hamer in diese 5 biologischen Naturgesetze gegossen hat. Genial, wenn man sich damit beschäftigt. Man muss es aber auch für sich selbst nachvollziehen, an sich selbst am besten, damit man wirklich versteht, es funktioniert. Und dann laufen auf verschiedenen Ebenen Programme. Das heißt, unser Denken passt sich an, verändert sich, bestimmtes Art von Zwangsdenken. Im Gehirn kann es Veränderungen geben, die man auch sichtbar machen kann. Und auf der Organ- und Gewebeebene kommt es zu Anpassungsprogrammen. Erstmal funktioneller Art, was weiß ich, der Herzschlag geht schneller, Stress entsteht. Und wenn man das sehr lange anhält, kann es auch zu strukturellen Veränderungen kommen, also sprich irgendwelche Wucherungen in Geweben, die natürlich dann auch im Rahmen, wenn das zeitlich zu lange läuft, natürlich auch, ich sag mal, sehr unbiologisch eigentlich sind. Das ist mal so diese Gralsfrage, was ist der biologische Sinn von einem Riesentumor? Nee, der hat keinen Sinn mehr an der Stelle, weil der hat in einem viel zu großen Zeitrahmen gedient, der auch unbiologisch ist. Normalerweise erleben wir ja nicht monatelang einen Konflikt in der Natur. Aber wir Menschen leben nicht artgerecht und das ist das Problem.
Ja.
Und auf diese Art und Weise setzt die Natur erlebte Konflikte sofort auch in eine biologische Reaktion um.
Also da fällt mir immer das Beispiel des Zweiten Weltkriegs ein, dass halt dieses allabendliche Sein im Luftschutzbunker, draußen fallen die Bomben, dass die Menschen Todesangst, permanent in diesem Todesangstkonflikt waren und dadurch ihre Lungen mehr Bläschen gebildet haben, Flucht wollen. Und anschließend an den Krieg, als der Krieg vorbei war, zumindest der militärische Teil, überall Lungenheilkliniken waren, weil die Leute Tuberkulose hatten.
Ja.
Und so wie ich es verstanden habe, ist eben Tuberkulose der Heilungsprozess, also der Wiederabbau dieser überzähligen Lungenbläschen, die eigentlich für die Flucht da waren. Und der wurde bekämpft mit Antibiotika. Also ne, die Müllabfuhr wurde beschossen.
Die Müllabfuhr wurde beschossen,
sozusagen.
Aber der Konflikt hat ja auch, sage ich mal, viel zu lange gedauert. Der war auch unbiologisch lange, wenn das über Wochen, Monate, Jahre ging. Ja. Deswegen waren natürlich die Verläufe auch schwerwiegend und auch tödlich. Ja. Also auch die Heilung kann tödlich sein, wenn etwas gelöst wird.
Ja,
das muss man auch sehen. Es geht also nur in einem ganz bestimmten Zeitfenster, hat es biologisch noch Sinn und danach verliert es seinen Sinn und seine Sinnhaftigkeit. Und dann ist es zerstörerisch.
Also bei Chronifizierung sozusagen.
Ja, deswegen macht es auch nicht immer Sinn, jeden Konflikt zu lösen. Das ist ja so die Vorstellung, viele, die sich damit beschäftigt haben, denken, ach, alles klar, ich muss immer nur den Konflikt lösen und alles ist wieder gut. Nein, auf keinen Fall.
Am Ende könnte der Herzinfarkt sein.
Am Ende könnte der Herzinfarkt sein, richtig. Ja. Also die Konfliktlösung ist die schwierigste Phase eigentlich. Ja. Mhm. Da gehen wir also richtig durch das Tal der Schmerzen, der Tal der Tränen und auch eben ja, Herzinfarkte oder andere Geschehnisse, ne? Die man dann nicht mehr überleben kann, weil es zu intensiv war, der Konflikt davor. Ja. Deswegen mit den
Traumata. Aber ich nehme es dann nicht mit in eine andere Inkarnation, kann man ja auch sagen.
Ja, da muss man aber wirklich auch in seinem Bewusstsein schon so entwickelt sein, dass man das auch so sehen kann. Ja?
Ja.
Und, aber ich glaube, auch wenn man das so sehen kann, wird man wahrscheinlich viele Konflikte nicht mehr erleiden. Weil man sich dann schon ganz anders betrachtet und nicht nur als diesen physischen Körper und sagt, naja, wenn der zu Ende ist, dann ist es von mir. Nein, ich gehe mit ihm gut und sorgsam um, weil ich genau weiß, damit kann ich gute Erfahrungen machen, aber ich bin nicht dieser Körper. Ich bin nicht der Fahrer meines Autos.
Ja.
Oder
Ich bin der Fahrer meines Autos,
aber ich bin nicht das Auto genauso rum.
Ja. Ja.
Also das nochmal zu diesem Entstehungsmechanismus. Und wir können ja jetzt nochmal schauen, was machen Traumatisierungen? Also das ist ganz grundlegend, so findet eine Traumatisierung statt.
Ja.
Aus meiner Sicht hat es der Hammer mit den biologischen Naturgesetzen mit am besten erforscht, differenziert erforscht und beschrieben. Ja, also wo man wirklich sagen kann, der Konfliktinhalt führt zu der Anpassung und der Reaktion und der Gewebeveränderung oder auch dem veränderten Denkmuster und auch psychische Veränderungen. Also Psychosen, was wir heute unter Schizophrenie bezeichnen, manisch-depressive Zustände, kann man mit solchen Traumatisierungen wunderbar erklären, wenn man diese Mechanismen kennt. Da geht es dann schon, sag ich mal, ins Eingemachte, das ist komplex.
Es ist, ich mir diese Tafel da vor Augen führe, es ist hochkomplex, aus welchem Keimblatt welche Organe entstehen und dann der Konflikt da, Zweitkonflikt da. Oh, das war für mich ein bisschen, ja, vielleicht nicht meine Sprache, oder das aber zu komplex, das überlasse ich anderen.
Wir können ja froh, glücklich und dankbar sein, dass es dieses Wissen gibt und dass wir mit diesem Wissen arbeiten können. Und das hilft uns enorm, aus vielen, sagen wir, Fantasiemustern rauszukommen, wo wir sagen, ja, das ist jetzt eine Strafe Gottes und was da alles dann zugedichtet wird oder ja, die bösen Viren haben mutiert und all sowas.
Also in anderen Ländern ist seine Medizin durchaus anerkannt und sogar Ärzte können Fortbildung machen.
Man muss
es
vielleicht anders sagen, sie ist generell anerkannt, aber sie wird halt nicht
bekämpft.
Praktiziert.
Ja, und also mit Berufsverbot oder zumindest offiziell darfst
du. Ich sag mal so, ist ein Thema für sich, vielleicht machen wir da auch nochmal was zu. Man kann es auch ein bisschen anders noch sehen. Also das sind auch Geschichten, die er erlebt hat, das muss man auch noch ein bisschen sehen.
Ja, ja, also er ist dann der
Märtyrer gehen. Man kann eine Biologie ja nicht bekämpfen, ja, verstehst du? Das ist ja nur ein System, mit dem man eine Symptomentstehung erklären kann. Und zwar sehr schlüssig, wo man auch diesen psychisch-emotionalen Aspekt mit integriert, der sonst in der heutigen Medizin ja immer so ausgeklammert wird und dem Psychologen überlassen wird. Aber das ist ganz wichtig, um zu verstehen, wie Traumata wirken.
Ja.
Und ich habe das hier nochmal versucht,
Die These jetzt, Traumata stoppen den individuellen Reifegrad.
Ja, also wenn wir uns mal überlegen, wir gehen mal von Idealzuständen aus, er wird also natürlich geboren, ohne Traumatisierung, die Bindungsprogramme können starten, die Bindung zur Mutter und zum Vater kann ganz normal stattfinden. Dann reift ein Mensch in einem ganz vorgegebenen Muster oder einer ganz vorgegebenen Reihenfolge. Also sagen wir mal so, das Baby befindet sich noch ganz viel in seinem Selbstgefühl, nenne ich das hier. Also sprich, ist es so sehr viel mit sich und seiner Wesenheit verbunden. Und hat eine andere Schwingung im Gehirn. Ja, und mit seiner Mutter. Also es sieht noch nicht sich selber. Und dann ab vielleicht im zweiten Lebensjahr, wo es anfängt zu sprechen und immer mehr die Sprache zu entwickeln, bildet sich dieses Ego-Bewusstsein heraus. Dieses Ich gegenüber dir. Mhm. Und das ist auch eine wichtige Entwicklungsphase, die wir alle durchlaufen müssen, dieses erstmal sich abgrenzen von dem anderen und dann irgendwann, wenn man vielleicht selber an dem Punkt ist, eine Familie zu gründen, dann tritt das Ego vielleicht wieder ein bisschen zurück, ich rede von Normalbedingungen, wo wir dann mehr an den anderen denken, also sprich ein Wir-Gefühl entwickeln, für die Familie, für die Kinder, für die anderen da sind, also eine Art Dienst sich selber stellt für die anderen. Jetzt ist aber das Problem in der heutigen Zeit, dass auf diesem Reifeprozess leider sehr früh und sehr viele Traumata gesetzt werden, was ich ja schon zeigte. Sei es die Geburtsumstände, zu frühe Trennung, sei es Bedürfnisse, die auch in der Pubertät, wo ja im Grunde die Persönlichkeit erst so richtig sich herausbilden muss oder herausbildet, wenn da irgendwelche Sachen gesetzt werden, was weiß ich, Ablehnung, Selbstwerteinbrüche, ja, weil, keine Ahnung, der eine hat ganz viele Pickel im Gesicht und wird dann von den anderen gehänselt und was weiß ich nicht alles, ja, so Ästhetik-Sachen. Dann kann es passieren, auch nur der Mechanismus, es ist immer individuell zu betrachten, dass bestimmte Konflikte auch entstehen. Mhm. Und die können dann im Grunde auch zu einer Art Reifestopp führen. Das kann, ich sage mal, in einer leichten Form zu einem emotionalen Reifestopp führen. Das heißt, dass im Moment des Traumas dieser Zustand, der Reifegrad, der da gerade war, eingefroren wird. Ja. Derjenige kann biologisch weiter ausreifen, wird erwachsen, kann Kinder kriegen, aber reagiert in bestimmten Situationen, wo diese Schlüsselreize kommen, wieder genauso wie der 12-Jährige an der Stelle. Mhm. Oder wenn es richtig heftig ist, kann es auch zu einem Reifestopp körperlicher Art führen. Das sind dann diejenigen, die dann als Erwachsene immer noch wie so ein Babyface haben. So, gerade bei Frauen kann man das sehen. Ja, die sehen dann eigentlich eher wie Kinder noch aus, auch wenn sie schon 30 oder 40 Jahre alt sind. Das sind dann so berühmte Stars und Sternchen, weil die einfach so ein niedliches Gesicht immer noch haben, das gar nicht richtig ausgereift ist. Genauso bei Männern, ja, die dann nicht richtig zu Männern ausgereift sind, sondern eher so wie große Jungs. Kann alles damit zusammenhängen. Und in dem Moment, wo diese Traumata stattfinden, finden Abspaltungen auch statt. Was ich sage, Fragmentierungen der Persönlichkeit. Und wir können das als Konzept gerne das innere Kind nehmen. Das finde ich sehr anschaulich, weil darum geht es ja letztendlich. Wir spalten einen diesen Teil in dem Moment zu diesem Zeitpunkt irgendwo ab, drücken den irgendwo unbewusst weg, weil das ist etwas, was wir nicht erleben wollen. Das ist einfach zu doll, zu intensiv. Aber das fehlt uns dann. Und so fragmentieren wir uns mehr oder weniger und sind dann irgendwann als Erwachsene mehr oder weniger ein Scherbenhaufen einer Persönlichkeit.
Ja.
Ja, und wer besonders schwer fragmentiert ist, natürlich, der hat es sehr, sehr schwer, zu sich selbst wieder zurückzukommen. Zu seinem wahren Wesen, zu seinem wahren Selbst.
Aber also aus meiner Sicht führt kaum ein Weg vorbei als
Nein,
an dieser
richtig.
Beziehung wieder zu dem,
ganz genau,
dem wir mal waren oder die wir ja. mal waren. Also ja. Begegnung mit dem inneren Kind. Ja?
Ja.
Diese, du hast ganz am Anfang die Liebe angehört, also die
Der Erwachsene in uns. Ja. Man könnte sagen, der Erwachsene in uns, der, wenn wir diese Position einnehmen, diese Perspektive, der kann das Kind wieder schützen.
Und zwar auf eine, genau, und auf eine Weise lieben, wie kein anderer.
Richtig.
Kein anderer in der Lage ist.
Richtig. Ja. Bedingungslos.
Also, ja.
Bedingungslos.
Wir sind der Einzige, der uns bedingungslos lieben kann. Wirklich bedingungslos.
Ja. Und nicht, du warst nicht artig und deswegen liebe ich dich.
Genau.
Sondern du warst wütend, du warst traurig, du warst aggressiv.
Ja. Ich liebe dich. Frech. Ja. Da, bei mir darfst du ne, auch frech sein.
Ja.
Ich liebe dich.
Ja.
Ja, und das ist ne, diese ganzen Vorstellungen von nicht wert sein, ne, ja. Schuld sein oder sonst was, sind ja aus der Kindheit. Und wenn der uns das glaubt, ja, dass das jetzt alles vorbei ist, dass er einfach er selbst sein darf und nicht meine Liebe verliert.
Genau.
Dann kann sich das Blatt aus meiner Sicht
das ist die
wenden. Also Begegnung mit dem inneren Kind, ja, Leute,
das
macht
ist die wirkliche
euch.
Selbstheilung.
Ja.
Ja, und hier sehen wir einfach nochmal, so, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, was sind Auswirkungen auf Körper und Psyche.
Ja.
Ja, ich unterscheide ganz klar zwischen Psyche, Verstand und Seele selbst. Das trenne ich hier nochmal ganz klar. Also wir sehen es ja in der Gesellschaft. Wir haben heute ein sehr unterwürfiges Verhalten, eine blinde Autoritätshörigkeit und auch, ich sag mal, nennen wir es mal ruhig erlernte Hilflosigkeit. Erlernt, konditionierte Hilflosigkeit. Man muss immer einen Erwachsenen fragen, in dem Fall eine gesellschaftliche Autorität, einen medizinischen Experten.
Ja? Ein Berater.
Wie auch immer, die muss man fragen. Und
ja.
dann muss man sich da das Okay einholen und dann darf man erst handeln. Ja? Und nicht, man fragt sich selbst, sein Gewissen, seine eigene innere Ethik und sagt, darf ich das machen? Ist das korrekt? Spricht das meiner Ethik, meinem Gewissen? Ja, dann mache ich es. Sondern, nee, ich muss aber erstmal um Erlaubnis fragen. Und unsere ganze Gesellschaft funktioniert so, wenn man sich das mal bewusst macht.
Und wenn ich schon auf mein Grundbedürfnis, nämlich aufs Klo zu gehen, um Erlaubnis bitten muss, das wird früh.
Ja, ja. In der Schule, ja klar. Dann haben wir das Thema geringer Selbstwert, Selbstliebe. Das wird meistens dann durch Wut, Aggression nach außen kompensiert. Also man schützt quasi das verletzte Kind, wird durch das andere Kind, das Wutkind, sage ich mal, kompensiert. Dass ich dann hinstelle und sage, ich verteidige jetzt dich sozusagen. Mhm. Ja, also jemand, der übermäßig aggressiv auch in Situationen, wo man sagt, das ist eigentlich nicht angebracht, reagiert, da weiß man, das sind tiefe Verletzungen logischerweise.
Ja.
Also der schwer verletzt, dem fehlt eigentlich an der Stelle die Liebe.
Ja,
da ist viel Angst im Spiel. Deswegen introvertiertes Leben, viele Lebens ziehen sich in sich selbst zurück. Ja, also leben in so einer Fantasiewelt. Ja, das sehen wir auch natürlich gerade das Thema durch die Lockdowns. Viele sind zu Hause isoliert und sind mit sich selbst beschäftigt. Gaming ist ein Riesenthema. Ich glaube, eine Milliarde Menschen weltweit machen Gaming im Internet.
Also spielen.
Spielen, Zocken. Computerspiele.
Und Herr Zuckerberg möchte ja auch diese Milliarde da behalten. Also.
Naja, aber das spricht ja Bände, wie viele sich in eine virtuelle Realität flüchten, um da sozusagen ihr Heldentum auszuleben.
Ja.
Ja? Und es kann eben auch, was ich sagte, zu diesem körperlich-emotionalen Reifestopp führen. Empathieverlust und auch dieses Abgestumpftsein, also dass man nicht mehr für das Leid der anderen ein Mitgefühl entwickelt, sondern sagt, das ist halt so, diese klassische Zweckmäßigkeit, es ist halt so, muss halt so gemacht werden, es müssen Opfer erbracht werden, wie es man immer so schön sagt. Das
ist ein Schlüsselbegriff,
ja.
Empathie und da wieder, dass ich Empathie mit mir selbst als kleines
Richtig.
Kind viele wissen überhaupt nicht, was es bedeutet hat damals, als sie ne, mit 9 Wochen in die Krippe geschickt wurden.
Ja.
Sie haben das absolut verdrängt, nie darüber nachgedacht, was das in ihnen sozusagen in Gang gesetzt hat.
Ganz genau.
Ja.
Ganz genau. Weil es ja alle also mehr oder weniger so gemacht haben, guck mal, nach dem Krieg,
ja.
was ich letztens gelesen habe, 97% der Kinder, die nach dem Krieg geboren wurden, wurden mit der Flasche gestillt und im Kinderwagen abgelegt. Die wurden also nicht, weil das damals so die Mode war, sage ich mal.
Ja, oder in einen Raum gestellt, damit sie ja. da schön ihre Lungenkräftigen.
Genau, ja.
Ja.
ja. Da weißt du doch, eine komplette Generation durchtraumatisiert. Diesen elementaren Bedürfnissen nach Bindung, ja. nach Nähe, nach Zuwendung. Und wir sehen es ja auch, die Menschen, die jetzt Traumata erleben, sind in ihrer Selbstwahrnehmung verändert. Die reden, gerade die Kriegsgeneration, mit der habe ich viel zu tun, die reden von sich in der dritten Person. Mhm. Man musste ja. Mhm. Mann.
Mhm.
Ja, ja, ja. Und wir sehen es auch heute, was die Kompensation, viele, die schließen sich der Gruppe an, der Herdenmentalität. Sie orientieren sich an dem, was die Mehrheit macht, auch wenn es falsch ist. Aber da fühlen sie sich irgendwo geschützt, Sicherheit. Ja. Ja. Wir sehen es am Konsumverhalten. Also der Klassiker ist das Syndrom des überschenkten Kindes. Also die eigentliche Liebe, die man selber nicht bekommen hat, gibt man dann nur durch mehr Geschenke und irgendwelche tollen Präsente weiter. Aber nicht durch Zuwendung, durch Zeit, mit denen man jemanden verbringt, ja, sondern einfach durch Ersatz.
Materialismus,
ja. Affekthandlungen, also es können Panikattacken sein. Wenn bestimmte Stressreize kommen, dann kommen die wieder richtig hoch. Ja. Also es kann sehr heftig sein. Entwicklung von Süchten. Wir wissen ja alle das Wort Suche nach dem Glück. Ja, also Süchte mit Alkohol, Drogen, Sex, was auch immer, Essen. Das
sind Arbeit.
Kompensation, Arbeit, das sind Kompensation, um einfach in diesen glückseligen Zustand, den wir mal hatten, irgendwann wieder zurückzukehren. Das ist zumindest eine tiefe Erinnerung aus meiner Sicht. Und auch das ganze Thema Kinderkrankheiten im Sinne von Hauterkrankungen. Das sind meistens Trennungskonflikte, ja. Wir können das unterschiedlich bezeichnen jetzt, was ist irgendwie Masern, Mumps, Röteln und so weiter, Pocken. Aber wenn man sich das mal ganz genau anschaut, wie die Umstände wirklich waren, dann sind das wahrscheinlich eher auch Trennungskonflikte in verschiedenen Phasen. Es gibt ja verschiedene Phasen dieser Konfliktprogramme. Sodass man sich auch mal darüber Gedanken machen muss, warum entwickeln bestimmte Kinder diese Symptome und andere nicht? Ja? Mhm. Wie sind die aufgewachsen? Natürlich spielt hier auch die individuelle Konstitution eine Rolle. Man kann es jetzt nicht pauschalisieren, es ist ein Mechanismus grundsätzlich, aber jeder geht damit individuell unterschiedlich um. So. Und diese Gesellschaft haben wir gerade. Das erklärt auch, warum Menschen sich so gerade verhalten in der Mehrheit. Ja? Angepasst, ohnmächtig, Schutz suchen. Auch der Begriff Schutzimpfung, es ist perfide, was da benutzt wird, dieser Begriff. Es suggeriert uns genau das, was die meisten eben im Leben gerade suchen. Sie suchen den Schutz vor einem bösen Virus, vor der Angst zu erkranken, angesteckt zu werden, zu sterben.
Klimaschutz.
Ja? Klimaschutz, ja. Immer Schutz, ja.
Mhm.
Nur in diesem Fall ist der Schutz ein Gefängnis, was uns immer mehr einschränkt. Weil unter dem Schutz, der Schutz kann auch erdrücken. In diesem Fall ist es ein erdrückender Schutz, der uns eigentlich immer mehr knechtet und knebelt. Aber trotzdem wird mit diesen Worthülsen gearbeitet. Ja? Und das kann man ja nur verstehen, dass diese Mechanismen wirken, wenn man sich selbst auch versteht, was welche Programme angetriggert werden durch bestimmte Rahmenbedingungen. Wir können uns dabei gegenseitig helfen, indem wir uns das spiegeln.
Ja, und es hat tatsächlich mit dem Intellekt oder Verstand ja nichts zu tun.
Richtig.
Ja, also hochintelligente, nach dem IQ, ja. hochintelligente.
Intellektuelle vielleicht, ja.
Ja, können schwerst traumatisiert sein und in ihrer Wahrnehmungsfähigkeit so eingeschränkt sein.
Richtig.
Ja, Experte in ihrem Fach, aber ja nicht. Nach links, rechts gucken.
Was können wir heute beobachten? Ja. Diejenigen, die zu lange studiert haben, haben länger sich, sag ich mal, dieser Hirnwäsche unterzogen und haben es am schwierigsten, eine abweichende Sichtweise mal zu akzeptieren.
Ich erlebe es an den Handwerkern.
Ja.
Wirklich,
ja,
gerade in den letzten Wochen ist mir das nochmal so bewusst geworden. Die Handwerker, mit denen ich zusammenkomme, die etwas schaffen mit ihren Händen, die leben in einer wirklichen Welt.
Richtig.
Sie wirken.
Richtig.
Ja, sie sehen sofort, wenn sie falsch gemessen haben, passt das nicht zusammen. Also müssen sie im Hier und Jetzt eins sein mit ihrem Tun und sehen, was sie getan haben. Aber die Mehrzahl der Menschen arbeitet an Dingen, wo sie das, was sie da machen, eigentlich gar nicht sehen, was daraus wird.
Genau.
Ja, und sie beschäftigen sich mit Dingen, die sie nicht falsifizieren, also auf ihren Wahrheitsgehalt hin tatsächlich untersuchen können, weil es von irgendwo herkommt. Und sie beschäftigen sich irgendwo da draußen, aber nicht mit mit eigener, ja, also das, was sie erfahren.
Richtig.
Und da wird es doch, da wird es spannend. Ja. Was erfahre ich denn, ja, in meinem Leben?
Ja.
Und der Nachbar ist doch nett. Trotzdem, auch wenn er sich hat spritzen lassen, also, die können miteinander ins Gespräch kommen. Ja. Es ist nicht, ne, oder umgekehrt, ja, na, ja. Der halt sich nicht hat spritzen lassen. Wie wundervoll der mit den Kindern umgeht, ja, oder so. Aber es ist doch kein, Nazi. Also, ja,
ja.
Dieses völlige Entfremden von der Wirklichkeit in einer Scheinrealität.
Richtig, genau.
Sich zu bewegen, ja.
Und dafür ist die Enttäuschung so wichtig. Die, ja, Enttäuschung aus dieser illusorischen Scheinwelt, ganz genau.
Wunderbar, das am Schluss nochmal. Leute, lasst euch enttäuschen.
Genau.
Wohl und, ja, Enttäuschung auf allen Ebenen, damit die Täuschung jetzt aufhört. Weil das, was wir geglaubt haben, dass wir nichts wert sind, war ja auch eine Selbsttäuschung.
Richtig. Und eine Lüge.
Bitte?
Und eine Lüge.
Und eine Lüge. Ja. Aber, also selbst, ne, haben wir dadurch überlebt, aber jetzt brauchen wir es nicht mehr. Also Enttäuschung auf allen Ebenen. Reik, wir haben das tatsächlich geschafft. Fast. In einer Stunde. Dieses Programm. Vielen, vielen Dank, dass du dich so auch wunderbar darauf vorbereitet hast. Wir blenden die Sachen da ja dann auch ein. Und ja, mögen viele Menschen jetzt sich enttäuschen lassen und in der Wirklichkeit ankommen.
Ja.
Vielen, vielen Dank, Reik Gabe. Gesundheitslehrer auf allen Ebenen. Vielen, vielen Dank. Also ihr Lieben, da hat mir doch nicht geschadet, da nicht aufs Töpfchen gesetzt zu werden, obwohl ich noch gar nicht wollte und so. Ja, hört auf, euch selber zu belügen. Ja, jeder von uns hat sein Päckchen getragen und jetzt dürfen wir diesen Rucksack ablegen. Aber da müssen wir erstmal drauf kommen, was denn in diesem Rucksack ist. Und ich lade euch ein, rein in die Enttäuschung. Vielleicht findet ihr Menschen, die euch dabei helfen. Ja, sie erkennt da vielleicht den Arschengel oder so, der euch dabei hilft, diese alten Sachen bei euch zu befreien. Ich freue mich, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und ihr könnt ja, das ist ja das Tolle beim Video, zurückspulen und nochmal das ein oder andere in Ruhe anschauen. Die Tafeln sind hervorragend gemacht. Ich sage für heute tschüss und ja, wird noch immer ein spannendes Jahr voller Enttäuschung und rein in die Wirklichkeit. Ich sage für heute tschüss.